Die Zeit der Diplomatie ist sowas von vorbei. Wenn alle Frauen auch nur 3 Stunden lang nichts tun würden, würde alles zusammenbrechen.
Feminismus bedeutet für mich ein Bewusstsein für die Herrschaftsverhältnisse und innerhalb dieser Herrschaftsverhältnisse das Erkennen der Diskreditierung der Frau.
Frauen, junge Frauen, Mädchen brauchen starke Vorbilder, um dieses andere, sie zurückhaltende, sie abwertende zu überwinden.
Wie männlich dominiert ist unser Geschmack?
Ich würde mir wünschen, dass Männer verstehen, dass sie, damit die Welt eine gleichberechtigtere wird, ihren Beitrag leisten müssen.
Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Und wie immer möchte ich zu Beginn meinen neuen SupporterInnen auf Steady danken. Danke Lisa, Martina, Sophie, Stephanie und Saskia. Vielen lieben Dank euch. Dank euch kann es Große Töchter weitergeben und auch dank all der Leute, die Große Töchter schon länger supporten. Große Töchter kann man ja gratis hören und gratis abonnieren und ich freue mich sehr, dass ihr alle dabei seid. Man kann aber, wenn man das möchte und kann, auch freiwillig für den Podcast bezahlen. Das geht unter steadyhq.com/großetöchterpodcast. Der Gedanke dahinter ist, dass ja alle die, die es sich nicht leisten können, den Podcast einfach so anhören können und alle die, die es sich leisten können und möchten, können den Podcast supporten. Als Dankeschön dafür bekommt ihr ein Goodie eurer Wahl, je nachdem welches Paket ihr euch aussucht. Ihr werdet Teil der Große Töchter Community, zum Beispiel kriegt ihr eine Einladung zur Telegram-Gruppe, wo wir uns austauschen können und wo ihr auch immer wieder meinen Gästen Fragen stellen könnt. Und ihr könnt teilnehmen an den regelmäßigen Große Töchter Stammtischen. Ich freue mich auf euch. steadyhq.com/großetöchterpodcast. Der Link ist in den Shownotes. In der heutigen Folge ist Gerti Drassel zu Gast, die ihr bestimmt aus diversen Fernsehproduktionen wie Landkrimis oder den Vorstadtweibern kennt oder aus zahlreichen Kinofilmen wie zuletzt Persona non grata, wo sie eine an Nicola Werdenig angelehnte Figur spielt oder eben aus dem Theater. Aktuell spielt Gerti Drassel im Stück Nachsagungen von Marlene Strerowitz im Kosmos-Theater eine ganze Reihe von Figuren und in dem Stück geht es um das Thema Femizide. Und genau darüber und über noch viel mehr, wie zum Beispiel über MeToo, über die Darstellung von Gewalt gegen Frauen in Film und Fernsehen, über den Gender Pay Gap im Film und wie es so ist als Frau über 40 in der Filmindustrie, wo doch die meisten Rollen für sehr, sehr junge Frauen geschrieben werden, habe ich mich mit ihr unterhalten. Viel Freude mit der heutigen Folge.
Vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
Ja, danke für die Einladung.
Ich beginne alle meine Folgen immer mit der Frage, wer bist du und was machst du, damit ich meinen Gästinnen mal so ein bisschen die Möglichkeit gebe, sich selbst vorzustellen.
Ja, ich bin die Gerti Drassel, heiße ich, und ich bin Schauspielerin von Beruf und lebe jetzt schon seit vielen, vielen Jahren in Wien, komme ursprünglich aus Südtirol und also bin da aufgewachsen, habe da Matura gemacht. Und dann bin ich nach Wien gekommen, habe hier studiert und bin dann hier geblieben und bin hier Schauspielerin geworden und bin es jetzt immer noch.
Und du spielst ja sehr breit gefächert im Film, im Theater und im Fernsehen. Mhm. Und du hast jetzt ja einige Rollen gespielt, die sich mit dem Thema Gewalt, oder spielst immer noch, die sich mit dem Thema Gewalt gegen Frauen auseinandersetzen. Im Film Wald, da ist es weniger explizit gezeigt, aber da geht es auch um eine sehr gewaltgeprägte Vater-Tochter-Beziehung. In Persona non grata ist es ganz klar, da spielst du eine an Nicola Werdenig angelehnte Figur, die ganz klar von Gewalt betroffen ist und dann sozusagen eine Überlebende ist und gegen das System kämpft. Und jetzt im Stück Nachsagungen im Kosmos-Theater geht es ja auch um das Thema Femizide. Deshalb mal so ganz allgemein eine einsteigende Frage, was kann denn Kunst, jetzt Kino oder Theater oder ja, was auch immer, bewirken, wenn es um die Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen geht?
Ja, ist eine gute Frage. Also die bewegt mich natürlich und deshalb mache ich das auch. Ich habe keine konkrete Antwort darauf, aber ich habe die Antworten, die ich mir selber gebe, in der Auseinandersetzung mit den Themen. Also es setzt in jedem Fall sehr viele Gedanken frei, meine eigene Auseinandersetzung mit diesen Themen. Ich versuche auch durch die Arbeiten, die ich jetzt gemacht habe in den letzten, mittlerweile sind es schon fast 3 Jahre, weil ich vorher auch Heldenplätze gemacht habe am Volkstheater, Also das Thema ist jetzt nicht nur Gewalt, das Thema, es ist der Umgang miteinander insgesamt für mich in der Gesellschaft das Thema geworden. Und ich hoffe, dass es etwas freisetzt, dass wir uns alle mehr beteiligt und auch mehr in einer Verantwortung sehen innerhalb einer Gesellschaft. Nicht nur, wenn jetzt diese schlimmen Dinge passieren, sondern auch in der Suche nach einer Möglichkeit, dass zu verhindern sogar, würde ich so weit gehen, und auch zu verbessern, dass es nicht mehr passiert. Wie können wir was können wir da alle so beitragen? Mir ist schon klar, dass das auch eine Utopie ist. Wir sind Menschen, also wir sind, das ist auch ein Teil von uns. Also das ist mir auch klar. Aggression, Gewalt ist auch ein Teil des Menschseins. Und das ist mir durchaus bewusst, aber ich wünsche mir natürlich, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der wir es nicht tun, ja, indem wir versuchen, es eben anders zu lösen, ja. Das ist so der Versuch. Ja. Mhm. Aber ob es auch wirklich so ist, dass wir das machen können mit den Geschichten, die wir erzählen, ich weiß es nicht. Ich habe schon die Erfahrung jetzt gemacht in den letzten 2-3 Jahren, dass sehr, sehr viel mehr geredet wird, und das finde ich schon mal einen ersten großen, wichtigen Schritt. Mhm. Nicht nur zu werten, sondern zu reden über die eigenen Ängste, über die eigenen Zweifel, über die eigenen Bedürfnisse. Das tun wir eigentlich sehr selten. Mhm. Wir positionieren uns recht schnell, aber das, was in uns vorgeht oder was auch das mit uns macht, wenn wir das lesen, jetzt zum Beispiel, was diese Thematik hier betrifft, Femizide, ich meine, es löst erstmal Schock aus. Also mir jedes Mal Schock, wenn ich das in der Zeitung lese. Aber wie geht es dann weiter? Wie gehe ich dann weiter damit um? Jetzt habe ich hier eine lange Antwort gegeben, aber deshalb erklärt sich das vielleicht auch, es gibt keine konkrete eine Sache, die ich mir wünsche, sondern es sind sehr viele Dinge, sehr viele Auseinandersetzungen, die ich mir natürlich wünsche. Mhm.
In deiner Erfahrung in Drehbüchern oder auch Textbüchern am Theater, wie wird denn Gewalt meistens dargestellt? Und fehlt da etwas oder was kommt wie? Also genau, was sind so die typischen Muster?
Naja, typisch, also es gab eine total, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, total tolle Dokumentation letztens, die gemacht wurde, auch über sexualisierte Gewalt an Frauen in Filmen. Die fand ich super spannend, weil das hat mir selber so Augen geöffnet und gedacht, ah ja, stimmt. Ich glaube, dass es schon öfters so ist, dass Eindeutigkeit einen Zusehenden und auch einen Geschichtenerzählenden befriedigt. Mhm. Also, dass es uns dann irgendwie zurücklässt, ah ja, so ist es, genau. Mhm. Also, das, glaube ich, ist schon noch etwas, was in Filmen oder auch am Theater oft so, es gibt den klaren Täter und das klare Opfer. Und das lässt uns dann auch irgendwie zufrieden zurück, weil wir wissen, wir können die Dinge einordnen. Mhm. Das, glaube ich, ist oft der Fall. Aber es ist auch oft nicht der Fall, und das finde ich dann viel spannender, das zu sehen. Wie viel gibt es auch an Sachen, die jetzt nicht so eindeutig sind, oder wo verschwimmen die Thematiken auch? Und ich glaube, was schon oft so ist, also was ich jetzt eben durch diese Dokumentation gesehen habe, das hat mich total auch in meiner eigenen Sicht, da habe ich gedacht, das stimmt. Also gerade was sexualisierte Gewalt an Frauen angeht, die wurde in Filmen über viele Jahre auch heroisiert.
Ja.
Auf furchtbare Weise. Und wir wurden mit diesen Sehgewohnheiten, sind wir groß geworden. Und das war dann auch selbstverständlich für uns. Das Bezwingen einer Frau. Das gibt es auch im Theater total oft, das Bezwingen einer Frau. Also wie viel habe ich das schon gelesen? Mhm. Nur von Männern geschrieben. Mhm. Aber da rufe ich mich ja erstmal selber ab und denke mir, aha, das ist mir ja gar nicht aufgefallen. Mhm. Wie viele Jahre ist mir das nicht aufgefallen? Mhm. Das fällt mir jetzt erst so langsam, langsam auf.
Ja.
Also das merke ich an mir selber.
Mhm. Meinst du den Film Brainwashed?
Ja.
Von Nina Menkes? Ja, genau. Ja, ja. Den fand ich auch ganz großartig.
Fand ich super.
Ja. Da geht es ja auch ganz stark darum, wie Kameras,
ja, Licht, diese Einstellungen. Genau. Wohin Kamera schaut. Warum wird der Körper der Frau sofort materialisiert in Filmen? Und warum? Wieso zeigen wir nicht, also das fand ich total interessant, wie sie diese Aufnahmen, diese Kameraaufnahmen, was sie da gezeigt hat. Das fand ich sehr interessant. Und ich musste aber ehrlich sagen, ich saß da und habe gedacht, danke, dass du mir das zeigst.
Ja.
Danke, dass du mir das eröffnest, weil ich wusste, ich habe nicht so drauf geschaut selber. Mir war es nicht klar. Mhm. Und das meine ich damit, ja. Mhm.
Hast du rückblickend da auch irgendwie vielleicht so einen anderen Blick drauf gekriegt, wie du im Film oder im Fernsehen in Szene gesetzt wurdest? Hat das irgendwie was verändert?
Ja, schon. Ich habe darüber nachgedacht, ich habe eine einzige Nacktszene mal gespielt im Film, also der hatte einen blöden Titel im Fernsehen. Mein Vater, meine Frau, meine Geliebte hieß der Film. Mhm. Eigentlich ein ganz tolles Buch, Der arme Verschwender. Und das war so, dass es da eine Szene gibt, wo ich spiele ein Dienstmädchen, das sich in ihren Herren verliebt. Und die haben eine Liebesszene zusammen und ich bin komplett nackt zu sehen. Mhm. Und es war er nicht, ich glaube, er ist bis zur Unterhose bekleidet. Ich bin mir nicht mehr sicher. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber ich bin auf alle Fälle nackt zu sehen. Aber ich habe dann darüber nachgedacht, wie wir das gelöst haben damals, die Situation für mich. Es war wirklich eine Liebesszene, es war wirklich schön, es war auch so inszeniert. Aber ich habe danach, als das Internet dann so losging, gemerkt, dass Menschen das nehmen, diese Aufnahme, da gab es dann so Seiten, wo man diese Aufnahmen rausgenommen hat. Und irgendwelche Menschen sich dann an meinem nackten Körper wahrscheinlich mit Sicherheit der wurde instrumentalisiert auf Seiten, die pornografischen Inhalt sind. Und ich kann mich daran erinnern, dass mir das sehr wehgetan hat. Obwohl ich ganz bewusst mich dafür entschieden habe und auch das super sicher am Set war. Es war sehr behutsam. Es ist nichts falsch gelaufen an diesem Drehtag während dieses Films. Ich selber habe eine sehr dominante Figur auch gespielt. Also das Mächteverhältnis zwischen dem Mann und mir, das hat sich gedreht innerhalb dieser Geschichte. Aber dennoch ist diese Verletzung natürlich, deshalb habe ich darüber nachgedacht, dass das natürlich, hatte ich ja keine Handhabe dann, was dann danach damit gemacht wird.
Ja, weil du ja, also die Rolle wolltest du spielen, aber du wolltest nicht darüber hinaus verwendet werden für...
Genau, und da hat es eine andere Sache gegeben und da habe ich mich aber... Deshalb war ich auch so vorsichtig. Ich habe gespielt die Marianne aus Geschichten aus dem Wienerwald. Und da gibt es immer diese eine berühmte Szene, wo ihr Vater sie sieht, wie sie im Varieté arbeitet. Und sie arbeitet da eben, tanzt nackt und er ist entrüstet. Und diese Szene ist wirklich schrecklich. Und die ist aber auch wichtig, dass sie da so... Also ich dachte damals auch, es ist super wichtig, dass ich da nackt bin. Also dass wir waren alle oben ohne. Und da gab es einen Vorfall. Es war ausgemacht, dass wir alle nicht fotografiert werden. Das war ausgemachte Sache. Und ich kam dann am letzten Tag meiner Aufführung dahin und da lag ein Foto von mir oben ohne Kommentar. Und dann gab es den Kommentar dazu, ja, das ist für deine Enkelkinder. Und ich weiß noch, mir... Sie ist alles weggerutscht, ja. Ich war fertig, ich war richtig fertig. Und dann war, aber in der Sekunde hat sich dieses Phänomen des, ich instrumentalisiere diesen Körper, ich nehme diese junge Schauspielerin nicht ernst, gelöst, weil Ernie Mangold war meine Kollegin und die hat mich und das so verteidigt. Und so dagegen sich aufgebäumt. Und es war für mich ein so wichtiger Moment in meinem Theaterleben. Ich bin ihr ewig dafür dankbar. Sie und Markus Schleinzer, die da mitgespielt haben, haben gesagt, das geht nicht. Und damit war mir aber auch klar, ich muss mich sofort in so einer Situation positionieren und sagen, ich möchte das nicht. Und das war eine ganz wichtige Erfahrung für mich.
Das heißt, es sind dann auch andere Menschen um einen herum total wichtig, die sich auch für einen einsetzen.
Total. Ich finde schon. Also für mich war das als junge Schauspielerin, ich war noch auf der Schauspielschule oder Ende Schauspielschule, super wichtig. Also ich glaube schon, dass ich auch das gespürt habe und ich habe mich auch gewehrt. Aber es hat mir natürlich, ich weiß nicht, ob ich mich so getraut hätte, mich dann zu wehren, zu positionieren, wenn ich nicht diesen Support gespürt hätte. Ich bin sehr dankbar dafür, dass gerade von einer Kollegin wie Ernie Mangold, die, ich glaube, alles erlebt hat, was man erleben kann, aber die auch mir sofort gezeigt hat, Gerti, du bist da und du hast eine Stimme, die ist sehr, sehr wichtig. Nimm die ernst. Und das war für mich eine ganz, ganz wichtige Erfahrung.
Es ist auch manchmal wichtiger, für andere einzustehen als für sich selber.
Ja, finde ich auch. Ja, das stimmt, ja.
Jetzt zum Stück konkreter, also in der Bewerbung bzw. in der Besprechung des Stückes wird immer wieder erwähnt, dass das Stück sozusagen weg will von diesem Fokus auf Täter. Und da habe ich mich gefragt, ist das tatsächlich so, dass in Drehbüchern und in Textbüchern, im Theater und im Film so stark der Fokus auf Täter ist? Also ist das ein also ich hatte nämlich nicht den Eindruck, dass das so ist und da wollte ich nochmal nachfragen.
Ich glaube, da geht es nicht um theatrale oder filmische Auseinandersetzungen, sondern um die um das, was passiert, nachdem ein Femizid passiert ist.
Okay.
Das ist, glaube ich, das, was Laura Andres und Stefan Schweiger und vor allen Dingen auch Marlene Streowitz versucht haben. Da geht es jetzt nicht um die Auseinandersetzung, die jetzt filmisch oder theatral passiert, sondern wirklich in der Öffentlichkeitswirksamkeit. Weil natürlich der Täter, der, wenn er überlebt, auch als einziger in so einem schrecklichen Fall eine Plattform hat, weil er auch derjenige ist, der dann vor Gericht steht dann überhaupt noch. Mhm. Ich glaube, das ist damit gemeint. Mhm. Ja.
Und es ist jetzt in dem Stück so, dass du mehrere Rollen spielst. Warum habt ihr das so angelegt? Was soll das bewirken?
Also die Idee kommt von den dreien und kommt auch dann in erster Linie von der Marlene Streowitz. Es bewirkt quasi, dass Menschen, die so etwas erleben als Freundin, als Mutter, als Polizist, der an einen Tatort kommt, was ist in diesen Menschen auslöst. Es soll, glaube ich, bewirken, dass wenn so etwas passiert, so eine schreckliche Tat, es nicht nur die Tat ist, sondern dass die Tat weitere Betroffene im Umfeld natürlich mit sich bringt. Und auch die große Fragestellung, was hätte ich verhindern können? Ich glaube, diese große Frage, die im Raum steht, hätte ich das verhindern können? Habe ich eben mich nicht genügend eingesetzt oder habe ich nicht genügend Fragen gestellt? Wenn ich unsicher war, war das, also damit fängt der erste Text an. Es geht um ein Alltagserlebnis und das löst im Nachhinein so einen großen Zweifel in dieser jungen Frau aus, die ihre Freundin verloren hat, die sie schon seit Jahren nicht mehr gesehen hat. Und dieser Zweifel eben, hätte ich da was sagen sollen? Warum habe ich da nichts gesagt? Irgendwie hatte ich irgendwas im Bauch, es hat doch gekrummelt. Hätte ich da vielleicht doch anrufen sollen und einfach mal fragen, geht's dir gut? So, das ist, glaube ich, das ist die eine Sache, die eine Seite. Und dann natürlich auch, dass man sich auch bewusst macht, dass es, wenn so etwas passiert, dass eben ein großer Anteil an Menschen drumherum davon auch dann beeinflusst ist, das ein ganzes Leben lang.
Und welche Rollen spielst du in dem Stück?
Also ich spiele die Petra, das ist eben die Freundin von einem Opfer, das, also die beiden haben sich gekannt, die haben zusammen was unternommen mit ihren Partnern jeweils, sie waren Freundinnen, zu dritt waren die immer unterwegs und dann haben sie sich irgendwann mal aus den Augen verloren und sie erfährt dann aus der Zeitung, dass ihre Freundin durch ein Femizid verstorben ist. Das ist die erste Figur. Die zweite Figur ist die Karin. Die Karin ist nicht Opfer eines Femizides, sondern sie ist lebt nach einer Scheidung alleine mit ihren Kindern weiter und erzählt von ihrer Scheidung. Sie erzählt, was diese Scheidung für Verletzungen in ihr ausgelöst hat und auch für Fragen daran, wie die Gesellschaft mit auch dem Umgang mit Frauen, im Umgang mit Frauen nach einer Scheidung, was da die Positionen sind. Sie hinterfragt sich, sie hinterfragt ihren Mann und sie hinterfragt aber auch die Gesellschaft. Dann die dritte Person ist der Manfred, der ist ein Polizist in Pension, der darüber redet, dass er an Tatorten war. Er ist sehr unkonkret, muss man sagen, der Manfred. Man erfährt von einer konkreten Tat, aber er spricht, dass es mehr waren. Also dass es etwas war, was in seinem Beruf ihn öfters ihm öfters passiert ist, an so einen Tatort zu kommen. Und der Manfred beschreibt einfach einerseits diese Erfahrungen sehr rudimentär und auch sehr wichtig die Beziehung zu seiner eigenen Tochter, die er auch sehr, sehr distanziert führt und wo bei ihm sehr viele Fragen offen bleiben, er sich aber nicht, ja, auch veranlasst sieht, da konkreter zu werden und dennoch aber genau wüsste, wie es ginge, die Figur von Manfred. Dann kommt die Hanni. Die Hanni ist die, eine Mama, die ihre Tochter verloren hat durch einen Femizid und die eigentlich seit diesem Tod nicht mehr aus dem Strudel der Fragen herauskommt, was sie als Mutter hätte anders machen können. Der mit Abstand schwierigste Satz dort und auch der mich jedes Mal mitnimmt, ist, sie möchte gerne, dass ihre Tochter mitschuld ist. Sie möchte, dass sie etwas, dass sie beteiligt war. Das trifft mich jedes Mal so, wenn ich das, als ich es gelesen habe, ich fand es auch so unglaublich, dass die Marlene das so reingeschrieben hat. Aber ich verstehe, dass sie diesen Satz einer Mutter in den Mund gelegt hat. Sie versucht auch die Mitschuld auch der Tochter, auch die möchte auch, dass die Tochter einen Anteil daran hatte und geht dann natürlich dann wieder davon weg, aber sie kommt aus diesem Strudel der Fragestellungen nicht raus. Dann die fünfte Person ist die Sarima, die Sozialarbeiterin ist und konfrontiert ist mit Fragestellungen, die ihr tagtäglich auch von außen auf sie zukommen und sie aufgrund dieser Fragestellungen merkt, dass sie hat nicht die Antworten, die gerne alle anderen hätten. Alle anderen hätten gerne, ja, kannst du bitte das Problem für uns lösen? Und sie sagt, ich kann es nicht lösen. Ich merke, da ist die Baustelle, da ist etwas, da können wir was machen, da kann ich nichts machen, da weiß ich nicht. Und das emotionalisiert diese Frau sehr, weil sie auch merkt, dass sie auch überfordert ist. Und die letzte Person ist die Elisabeth, die einen Femizid überlebt hat und auch ihren Täter überlebt hat und am Ende ihres Lebens oder gegen Ende ihres Lebens resümiert diese Beziehung zu diesem Täter. Und warum sie auch bei ihm so lange geblieben ist, was es sie gekostet hat, da wegzukommen von ihm und wie sie sich jetzt fühlt damit. Das ist die letzte Person, die ich quasi erzähle.
Ich kann mir vorstellen, dass es sehr schwierig ist, diese Rollen zu spielen auch. Und da wäre so meine, das ist vielleicht ist es eine banale Frage, aber wie kann man sich als Schauspielerin abgrenzen von diesen Rollen oder wie kann man sich erholen davon auch?
Also im Moment erhole ich mich, weil ich in Klagenfurt Nestroy spiele.
Ah ja.
Also das ist mein schauspielerischer Ausgleich. Ja. Und sonst ist es nicht so, dass ich jetzt das Gefühl habe, dass ich mich nicht distanzieren könnte. Mhm. Also es ist ein großer Teil meines Berufes. Ja. Der wirkt vielleicht manchmal nach außen so, dass man denkt, aber wenn mich was stark bewegt, ich muss es dennoch ablegen können. Es ist nicht mein Leben. Ich gebe wirklich innerhalb dieser Zeit, in der ich mich damit auseinandersetze, alles, was ich an Verständnis, an Empathie aufbringen kann und möchte, da hinein und dann gehe ich auch wieder raus. Ich erkläre es immer so, es ist wirklich wie wenn Kinder spielen. Kinder haben diesen Knopf, wenn Kinder spielen, sind sie so drin, in der Situation und dann gibt es Essen oder was auch immer oder es gibt ein neues Spiel, dann sind sie draußen. Und das ist eigentlich das, was wir als Schauspielerinnen und Schauspieler versuchen. Natürlich gibt es dann Themen, die einen den Kopf weiter rattern lassen oder so, aber es beeinflusst jetzt nicht mein eigenes Leben.
Ich würde gerne ein bisschen noch über MeToo auch sprechen,
ja.
Weil ich so irgendwie so ein bisschen den Eindruck habe, in Österreich ist es gerade mal so halb angekommen, anderswo geht die Welle irgendwie schon so ein bisschen wieder zurück, habe ich den Eindruck leider. Aber deshalb so deine Einschätzung, wie ist denn aktuell so die Stimmung sozusagen im Business? Ja, also, wo stehen wir, was ist passiert? So, wie ist die Stimmung?
Ja, ich wüsste auch gerne, wie sie so generell ist. Ich merke schon, dass es hat sehr viel Unsicherheit ausgelöst. Und zwar, finde ich, bei allen, was ja ich erstmal gut finde. Ja? Weil eben Systeme, die so lange so vorgeherrscht haben, wenn die zusammenfallen, dann ist jeder erstmal, denkt sich so, aha, ja, stimmt, da habe ich auch, das habe ich auch, habe ich das überhaupt so gesehen? Ja, aber es ist ja so. Ja. Also wie die Stimmung jetzt ist, ich glaube, es ist wie mit allem, also nicht mit allem, aber es gibt viele Themen, die, wenn sie versuchen, also viele Probleme, wenn sie sich versuchen zu lösen, ja, es gibt sowas wie erstmal so eine Welle des, ja, jetzt machen wir es, jetzt packen wir es an. Und dann gibt es so ein bisschen wieder den Rückschritt. Und dann gibt es erstmal, und dann fängt es erst an, interessant zu werden. Weil dann versteht man erst, worum es eigentlich geht. Ich glaube, dass viele in dem Bereich immer noch denken, ja, was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Was mache ich denn falsch? Anstatt, ich habe ja eh nichts falsch gemacht. Mhm. Das ist, darum geht's, glaube ich, im Moment so stark. Oder was, anstatt zu fragen, was können wir denn bitte besser machen? Mhm. Das ist schon mal das Erste, was ich so verändern würde. Mhm. Also ich verstehe schon, ich habe jetzt auch das Gefühl, dass wir, also was ich zum Beispiel erlebe, was richtig gut ist, es gibt jetzt Compliance-Stellen an allen Theatern, also an den Theatern, an die ich jetzt gearbeitet habe, im Volkstheater. Man kann sagen, ich bin zum Beispiel, wenn mir es nicht gut geht mit einer Situation und ich fühle mich auch noch nicht zu 100% sicher, zu der Person selber zu gehen, ich hole mir erstmal einen unabhängigen Rat. Mhm. Das ist schon mal etwas, was sehr wichtig ist, finde ich, was es vorher nicht gegeben hat. Und dann fände ich es halt noch besser, wenn wir es schaffen würden, dass, also was ich finde, was noch schwierig ist in unserem Beruf, es gibt einfach noch ein System, was aufgrund dessen, wie es schon lange vorgeherrscht hat, immer noch hierarchisch ist. Ja. Und wie können wir dieses hierarchische System, wie können wir das auflösen? Mhm. Weil das ist einfach das, was immer wieder dazu führen kann, dass es Machtpositionen gibt und in diesen Machtpositionen wird diese Macht ausgenutzt. Mhm. Ich bin ja immer dafür, dass man sagt, Machtpositionen, okay, wenn sie sie gibt, ja, dann darf sie nur zum Ermächtigen da sein, nicht zum jemanden anderen unter Druck setzen, jemand anderen Angst machen. Und da finde ich, da sind wir noch nicht. Ja. Also,
wie können diese Hierarchien aufgebrochen werden?
Naja, ich finde, was ich zum Beispiel super finde, es gibt jetzt viel mehr Theater, die nicht nur Einzelintendanten haben und so. Das finde ich schon mal super. Also wenn es kollektiv.
Getrennte, also geteilte Verantwortung, ja, geteilte Macht.
Also ja, leuchtet mir auch irgendwie ein. Mhm. Also ich versuche mich jetzt mal in die Position der Macht hinein zu versetzen. Und mir vorzustellen, jetzt gar nicht nur das kritikhaft zu sehen, sondern auch, was könnte das auch als alles an Überforderungen mit sich bringen? Mhm. Und wo kann ich die, auch ich jetzt in der Machtposition, irgendwann mal, wenn ich so überfordert bin, ja, dann bin ich, dann entlädt sich das ja im schlimmsten Fall dann. Mhm. Und das ist ja das, was passiert. Mhm. Wo kann ich für mich das auch entlasten, dass ich sage, es ist nicht alles bei mir. Ich versuche umgekehrt zu sehen, ja, erstmal. Ja. Und das finde ich, wenn man das im Kollektiv schon mal löst, ist es ja schon mal viel, viel besser, finde ich. Ja. Mhm. Das ist das Erste, was ich finde. Und natürlich im Umgang miteinander. Ich finde, wir sind natürlich ein Beruf, da wird es emotional. Das ist natürlich so. Es gibt auch Situationen, wo man in die Überforderung hineinkommt, weil man, und dass man dann aber nicht das so stehen lässt und sagt, ja, jetzt bin ich halt, habe ich halt die Fassung verloren. Ja, ich habe die Fassung verloren, es tut mir leid. Es war das und das und das war der Grund. Dass es nicht normal ist, wenn man die Fassung verliert. Und da nehme ich mich selber nicht aus. Dass es nicht normal ist, sondern dass es eben normal ist, dass man gut miteinander ist und achtsam. Mhm. So, das sind so die kleinen Schritte, finde ich. Mhm. Und dann finde ich einfach noch, dass jeder, wenn es ihm nicht gut geht, sagen kann, mir geht es jetzt gerade nicht gut. Und dass das jemandem nie vorgeworfen wird, das ist das Allererste, finde ich. Das darf einfach nicht sein. Mhm. Wenn jemand sagt, damit geht es mir jetzt gerade nicht gut mit dieser Situation, dass es dann dafür eine Lösung gibt und nicht, ach Gott, stell dich nicht so an.
Das gehört dazu. Ja. So, stell dich nicht an.
Ja, weil es gehört nicht dazu. Wenn es jemandem nicht gut geht, dann muss man eine Lösung finden. Mhm. So, dann ist das natürlich... Das ist natürlich etwas, was man miteinander lösen muss. Ja.
Hast du da einen Unterschied gemerkt, ob du mit Männern oder Frauen arbeitest, jetzt egal ob es um Regie geht, aber auch vor allem über Kamera und Licht und so gesprochen haben?
Also ich könnte schon sagen, dass ich habe, aber das hat mehr damit zu tun, dass ich mit mehr Männern im Regiebereich gearbeitet habe. Aber ich kenne das auch von Frauen. Mhm. Also ich glaube, das ist, es gibt diese Formen der Überforderung oder auch, dass es mal zu viel ist, das gibt es auch von Frauen, natürlich, ja, weil es gibt diese Situationen einfach, in die man reinkommt. Aber ich habe mit viel mehr Männern gearbeitet, deshalb habe ich es natürlich öfters mit Männern erlebt, dass es mal geschrien wird, dass man sagt, jetzt also dass ein Set ganz ruhig ist, weil es irgendwo ein Problem ist, wo man denkt, das Problem könnte man durchaus lösen. Und da kenne ich schon Situationen, wo alle so dastehen und alle sind ruhig und einer lasst mal Dampf ab. Und ja, aber im besten Fall ist es dann so, dass niemand persönlich verletzt wird.
Ja.
Ja. Aber wenn jemand persönlich verletzt wurde, dann muss man es lösen.
Es gibt ja jetzt auch Intimacy Coordinator auf Sets. Da gibt es ja in Österreich, glaube ich, nur zwei Personen.
Ich glaube, ja.
Funktioniert das?
Aber es gibt jetzt Ausbildungen dazu, die jetzt, ich habe es jetzt, nein, ich werde es jetzt beim nächsten Film das erste Mal haben.
Das heißt, du hast es noch nicht?
Ich habe es noch nie gehabt, nein.
Okay, ja. Wäre das etwas, was du dir gewünscht hättest früher?
Also in den Situationen, wo ich eben Intimacy gebraucht hätte, habe ich es mir nicht gewünscht, weil es immer so gut gelöst wurde. Es wurde im Vorfeld immer sehr lange darüber gesprochen. Es wurde immer über die Grenzen ganz klar gesprochen. Also in dem Sinne war dann der Regisseur oder die Regisseurin der Intimacy-Koordinator. Oder ich wurde darauf angesprochen, ob ich noch jemanden zusätzlichen brauche. Also das habe ich schon erlebt. Und für mich war es dann einfach wichtig zu wissen, dass die Regisseurin oder der Regisseur für die, die an der Szene beteiligt sind, das zu 100% schützt. Ja, aber deshalb hatte ich nicht das Bedürfnis danach.
Verstehe, ja. Würdest du so die Situation für Schauspielerinnen in österreichischen Filmsets oder auch auf Bühnen als sicher bezeichnen? Also wie safe sind Sets, wie safe sind Bühnen?
Ich kann das nicht im Generellen sagen, leider, aber für mich war es schon safe.
Ja.
Also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich einmal nicht sicher war. Also jetzt muss ich wirklich überlegen, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich, ich persönlich, aber das weiß ich nicht im Generellen, das weiß ich eben nicht. Ich glaube, da kenne ich mich, da möchte ich jetzt nichts dazu sagen, weil da bin ich, weiß ich es nicht, ob es wirklich diese Sicherheit schon so in der Form gibt.
Und es gibt ja mittlerweile auch Vertrauensstellen, die man sich wenden kann. Vera zum Beispiel, wie bekannt sind die? Und
ich glaube schon in der Branche sehr bekannt, doch. Auf alle Fälle.
Also das hilft
es gibt
auch,
We Together, es gibt Vera, es gibt Stellen. Es gibt auch die Verpflichtung jeder Produktion, das den Beteiligten mitzuteilen.
Ah, das wusste ich nicht.
Also ich kriege da immer jetzt Zettel, das sind die Stellen. Also eben am Volkstheater, also ich bin da als Gast und habe direkt eine Nummer bekommen von Compliance-Stellen und ich fand das super. Also das war das Erste, was mir bei der ersten Probe in die Hand gedrückt wurde.
Ja. Ich habe jetzt noch eine ganz, ganz andere Frage und zwar, oder zwei andere Fragen, die auch mit so Frauen im Film und im Fernsehen und auf Bühnen zu tun haben. Eine Sache, die im Hollywood-Kontext sehr oft besprochen wird, ist der Pay Gap zwischen weiblichen und männlichen Schauspielern. Wie sieht es denn da in Österreich aus? Ich habe nämlich aus dem deutschsprachigen Raum da noch fast nichts dazu gehört.
Ich wüsste es auch gerne, ich bin für mehr Transparenz, ich wüsste auch gerne, wie viel meine Kollegen verdienen.
Also das weiß man gar nicht.
Nein, das weiß man nicht. Also es ist so, dass man eigentlich nicht darüber spricht, also ist meine Erfahrung. Hatte ich die Situation am Theater, da wusste ich, was ein Kollege von mir verdient und habe das gefordert.
Ah ja, das heißt, du hast weniger verdient.
Ich habe weniger verdient.
Wow, ja.
Und habe dann über meine Agentur, nicht ich, meine Agentur hat dann dieselbe Gage gefordert.
Ja.
Das gab einen kleinen Eklat, aber ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein.
Ja. Ich stehe in Verträgen drin, dass man nicht drüber sprechen soll.
Genau. Ja. Nein, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, das darf, weiß ich nicht, ob das noch drin steht. Aber ich weiß, dass ich zum Beispiel früher, also als ich auch ich habe das schon immer kommuniziert, auch mit meinen Kolleginnen vor allen Dingen, auch damit man weiß, was kann man verlangen so, dass man darüber offener redet. Ich wurde einmal von einem Theater gerügt, dass ich das weitergegeben habe, aber ich habe jetzt keine Strafe bekommen oder sowas. Ich finde es auch irgendwie, ich weiß es nicht, warum sollte man nicht drüber reden? Also ich finde es einfach, wenn das jetzt, also es, vor allen Dingen unsere Gagen sind so unterschiedlich. Mhm. Man verdient mal total viel, weil man, wenn ein Film finanziert ist, gut finanziert ist, oder wenn ein, also, oder am Theater total wenig, also, aber deshalb nicht darüber zu sprechen, ja, und dass Männer und Frauen, das muss echt, also, das muss bitte sein. Also, oder egal, dass diejenigen, die, es, ich verstehe, dass man sagt, Berufserfahrung, das verstehe ich alles, das natürlich, wie in jedem anderen Beruf auch. Aber, ich glaube, es ist manchmal noch so in unserem Beruf, das ist in Hollywood natürlich viel extremer, der Marktwert. Also das wurde mir ganz am Anfang gesagt. Ich weiß nicht, als ich meine erste Gage habe ich am Telefon, ich weiß nicht mehr, was waren das? Das war viel für mich damals. Ich glaube, 3.000 oder 4.000 Schilling war das. Und ich habe sofort Ja gesagt. Ich weiß es noch. Und da wurde ich sehr geschimpft, weil mir wurde dann erklärt, du darfst nicht zu was Ja sagen, weil das ist dann dein... Das ist dann dein Wert, so quasi.
Ja, ja.
Und vielleicht ist das auch noch eine, da müsste man mit Produzentinnen und Produzenten reden. Ich habe dann zu wenig Einblick. Ich habe eine Agentur, die für mich Verträge verhandelt. Und das muss ich auch echt sagen, da bin ich auch froh darum, dass ich das habe. Weil ich da immer noch Probleme damit hätte, das selber zu machen. Ich lagere das quasi aus in dem Sinne. Also es macht meine Agentur für mich, die kümmert sich darum und die verhandelt diese Verträge.
Ja. Ja, ich kenne das eben nur so als Autorin und als Speakerin und so weiter. Da ist es ganz, ganz oft, wenn man nachfragt, dass Männer viel, viel mehr kriegen als Frauen. Und das sind halt auch alles so, also das ist halt auch so der, die Freien sozusagen. Ne? Also, und da steht auch meistens in den Verträgen drin, dass man halt über die Inhalte des Vertrages nicht sprechen soll und so weiter. Und man erfährt das manchmal dann so hintenrum so quasi. Aber ich glaube, dass wenn wir über Einkommenstransparenz sprechen, sprechen wir halt immer über diese klassischen Angestelltenverhältnisse. Was wir halt vergessen, ist, dass im Bereich Kunst und Kultur halt ganz viele Leute...
Frei, oh ja, frei, so wie genau, ich. Also ich habe, genau. Mein Vertrag geht meistens ein paar Monate oder
genau,
so.
Genau, ja. Und da passiert, glaube ich, sehr, sehr viel an Pay Gap, was überhaupt nicht besprochen wird, glaube ich, noch in der breiteren Öffentlichkeit. Eine komplett andere Frage ist, wie ist es denn im Theater und im Film und im Fernsehen für Frauen über 40? Ja, also es ist so, ganz ernst gemeint, weil Frauen über 40 sind irgendwann plötzlich unsichtbar. Ja? Also über 50 ist es dann nochmal schlimmer, so habe ich das Gefühl. Aber auch da ist natürlich das Hollywood-Kino irgendwie das schlimmste Beispiel, wo halt irgendwie dann 70-jährige Männer mit irgendwie dem 20-jährigen Love Interest so überspitzt gesagt, irgendwie vorkommen.
Ja, stimmt schon. Ja.
Im österreichischen Kino ist es nicht ganz so schlimm, aber wie ist da deine Einschätzung? Wie ist es denn auch selber als Frau über 40? Also bekommst du, wie ist das Rollenangebot auch?
Also ich kann von mir sagen, ich bin jetzt 46 geworden vor 2 Wochen und es
alles
ist,
Gute.
Danke. ich habe immer die Möglichkeit gehabt zu arbeiten, natürlich, ich habe auch schon Omas gespielt. Vielleicht ist das interessant, eher zu sagen, dass ich mit 46 Omas gespielt habe. Aber jetzt nicht, weil ich so alt aussehe, sondern auch, weil ich Figuren gespielt habe, die quasi jung Mutter geworden sind und auch dann jung Oma geworden sind. Aber ich habe schon das Gefühl, dass wir da noch viel, viel dran arbeiten müssen. Also gerade im Fernsehbereich, nehmen wir jetzt mal ZDF und so her, eben wenn du so romantische Komödien hast, da ist immer, also mein Mann ist auch Schauspieler und er hat eine romantische Komödie gespielt und seine Partnerin war 10 Jahre jünger.
Ja,
und dann habe ich so gesagt, come on, ich meine, wir zwei sind verheiratet.
Ja.
Ich könnte wahrscheinlich im ZDF, gehen wir mal davon aus, ich weiß nicht, ob ich da deinen Love Interest spielen könnte.
Die Mama
ich
vielleicht weiß es dann
nicht.
Oder so.
Ja, das, also das müssten wir jetzt mal die verantwortlichen Redakteurinnen und Redakteure fragen. Das sehe ich schon eher selten.
Ja.
Also das, also in dem Bereich. Aber im Kinobereich oder so finde ich jetzt nicht. Also da tut sich auch schon einiges jetzt. Also von der Katrora jetzt dieser Film, das finde ich super toll mit der also über die Beziehung dieser zwei Frauen. Also es gibt plötzlich Themen, die auch da sind, also wo die Proshad Madani jetzt mitspielt, es sind einfach so Sachen, jetzt kommen plötzlich Themen, die mich auch interessieren eben.
Ah, ja.
Also es wird jetzt was behandelt, aha, okay. Aber es ist noch viel zu wenig, absolut. Also ich fände schon, da gebe ich dir recht, also ich glaube, es ist nicht nur ab 40, es ist, glaube ich, so, es ist so, wenn jemand nicht mehr so aussieht, als das kommen wir wieder zurück auf diesen ersten Film, den wir heute angesprochen haben, Brainwashed. Was möchte ich denn sehen oder was möchte ich nicht sehen? Also ich sehe natürlich wahnsinnig gerne Frauen, die eine Geschichte erzählen.
Ja.
Also ich liebe es. Ich weiß noch, ich habe mit der Julia Gschnitzer eine Szene gespielt in einem Landkrimi, da war sie schon über 80. Ich habe mich in dieses Gesicht verliebt. Ich kann nicht sagen, wie. Das war so ein Wahnsinn, dieses Gesicht von dieser Julia Gschnitzer. Und ich würde natürlich gern alles in dem Bereich, also mehr sehen, dass ich auch sehe, was sind Frauen, also was sind Frauenthemen, auch Männerthemen, ich will das gar nicht, oder auch egal welches Geschlecht jetzt Themen im Älterwerden. Also das ist natürlich super spannend für uns alle, das mehr zu sehen. Weil wenn es dann immer wegrutscht und man ist dann mittendrin, das ist ja auch wichtig, eben, jemand hat letztens gesagt, es ist so wichtig, dass wir Geschichten erzählen, die uns auch, mit denen wir, wo wir auch was quasi uns nicht nur identifizieren können, sondern auch eben neue Sachen freigesetzt werden, wo wir uns auch verstanden fühlen.
Ja.
Und wo wir dann eben denken, ah ja, das ist ja genau so, ja. Mhm. Und wenn es dann überhaupt nicht mehr erzählt wird, dann denkt man sich dann irgendwann mal, ah, ich bin jetzt überhaupt, bin ich nur Teil des Lebens, darf ich überhaupt noch an der Gesellschaft teilnehmen? Ist das so?
Ich meine, ja, und ich finde auch junge Mädchen, die das sehen, also ich finde es so schade, dass es dann irgendwie keine weiblichen Vorbilder mehr gibt oder keine komplexen Frauenfiguren. Mhm. Die können ja auch böse sein manchmal, ja, oder einfach richtige Menschen so.
Absolut.
Aber es gibt halt irgendwie, das fehlt dann ab einem gewissen Alter. Ja. Auch so die weise Alte fehlt irgendwie, finde ich, auch im Kino. So.
Das stimmt. Aber jetzt, ich kriege auch mehr Angebote oder auch Themenbereiche, in dem, also ich bin, soll ich sagen, zuversichtlich.
Ja, ja.
Und ich hoffe, dass sich das weiter in die Richtung entwickelt.
Mhm.
Und da müssen wir, also muss ich aber selber, da fange ich immer bei mir selber an, auch einfordern, immer. Mhm. Und ja, vielleicht sollten wir mal beim ZDF oder so sagen, wir hätten gerne eine romantische Komödie.
Ja, mit einer Frau über 40.
Ja.
Ja, mit einem jüngeren Lover.
Ja.
hast du, wenn du jetzt so ein paar Wünsche frei hättest, was wären so deine feministischen Wünsche an die österreichische Film-, Fernseh-, Theaterszene? Was würdest du verändern, wenn du morgen könntest?
Oh, wenn ich... Ich würde mir wünschen, dass wir, also das, was wir gerade besprochen haben, dass wir Geschichten erzählen, die wir noch nicht gesehen haben, aber tagtäglich erleben, die uns auch beschäftigen, die uns die uns insofern auch beschäftigen, dass wir uns vielleicht auch ein bisschen alleine gelassen fühlen damit, dass wir uns derer annehmen. Mhm. Dass wir gleich geachtet und gleichwertig in der Arbeit miteinander sind, dass egal, ob das jetzt Mann, Frau oder auch egal welcher, wie ich mich zugehörig fühle, ja, dass das wirklich, wirklich auf einer Ebene ist. Also wenn ich das noch erlebe, das wäre schon schön. Ich weiß es nicht. Das würde ich mir wünschen, dass wir immer aussprechen, wenn wir was nicht gut finden, aber jetzt nicht im Sinne, dass wir dann Angst haben müssen, dass wir dann nicht mehr Jobs kriegen oder dass das vorbei ist. Das würde ich mir wünschen. Was würde ich mir noch wünschen? Ja, dass viele tolle, ich habe in letzter Zeit mit vielen tollen Frauen gearbeitet. Ich habe aber auch mit vielen tollen Männern gearbeitet, muss ich jetzt wirklich sagen. Dass man sich nicht bekämpft, sondern ergänzt miteinander. Das ist etwas, was ich hoffe, was ich auch erlebe. Und wenn ich das erlebe, finde ich es großartig und schön.
Und was würdest du jetzt auch so im Sinne der Solidarität jungen Kolleginnen raten oder junge Frauen, die irgendwie zuhören und sagen, ich würde gerne Schauspielerin werden?
Also ich habe ja auch ein bisschen unterrichtet. Also ich habe immer gesagt, also erst einmal das eigene Gefühl und der eigene Bauch. Ich sage immer, das eigene Gefühl, man hat schon sowas wie Intuitionen in sich. Ich würde die sehr ernst nehmen immer.
Mhm.
Das ist etwas, was ich auch selber so erfahren habe. Und ich hatte auch immer den Boden dafür, dass mir das auch erlaubt wurde. und dass man sich das selber erstmal erlaubt, dem zu vertrauen. So. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Nicht gefallen zu wollen. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, finde ich. Weil das Gefallenwollen ist schon so etwas, dass man sich dann im Außen betrachtet, rückbetrachtet. Mm. Sondern sich einfach erstmal gern hat und gefällt einfach. Mm-hmm. Das ist so, da kann man eh ein ganzes Leben lang dran arbeiten. Mm-hmm. Meine Tochter hat zu mir einen Satz gesagt vor Jahren schon und der hat mich unglaublich bewegt. Sie hat mich gefragt, Mama, wen magst du eigentlich am liebsten?
Oh wow, ja.
Und dann habe ich gesagt, ich weiß es nicht, weißt du, wen du am liebsten magst? Und sie hat gesagt, ja, ich mich. Mm. Ich mag mich am liebsten, ich kenne mich schon am längsten. Mm. Und das hat mich damals so gerissen,
ja, voll.
Wie sie das gesagt hat. Mm. Und das nehme ich mir mit für mich selber und das möchte ich auch jungen Menschen überhaupt mitgeben. Das ist nichts, was man, wie soll ich sagen, das ist etwas, was man sehr, sehr ernst nehmen sollte.
Ja.
Ich glaube, jeder Mensch. Mm. Ich glaube, das würde uns insgesamt helfen, so. Mm. Als Gesellschaft. Weil dadurch weiß man einfach auch, wie man sich begegnet besser. Ja. Mhm.
Ja, das ist eigentlich schon ein schönes Schlusswort. Gibt es noch irgendetwas, was ich dich nicht gefragt habe, was dir noch wichtig wäre, was du noch sagen möchtest?
Nein, ich wollte, wir haben schon geredet jetzt.
Ja, ja dann, was sind so die nächsten Projekte, auf die wir uns freuen können?
Die nächsten Projekte...
Also abgesehen davon, dass alle sich Nachsagungen im Kosmos-Theater natürlich anschauen müssen.
Ja, jetzt, bitte ja? gerne. ja, ich werde jetzt drehen. Ich bin jetzt, werde jetzt drehen. Einen Film, wo fast nur Frauen mitspielen, was super ist. Aber ein Mann wird Regie führen. Mhm. Finde ich sehr spannend, das Projekt. Und auch eigentlich, ich bin die Jüngste. Also ich bin nicht die Jüngste. Die eine Kollegin ist noch jünger, aber sonst bin ich die eher Jüngere in dem Cast, was ich auch super, super,
das
super
freu ich
finde.
Mich drauf, ja.
Da freue ich mich auch wahnsinnig drauf. Das geht jetzt gleich los und das ist ein tolles Projekt mit so tollen Frauen. Da habe ich wirklich fast geweint, wo die alle da an einem Tisch sitzen. Da habe ich gesehen, wie sie so toll.
Ja.
ja, und dann werde ich auch in Deutschland ein Projekt machen über einen Film. Das sind so jetzt die nächsten Projekte, und die so anstehen. Ja.
Sehr schön. Vielen lieben Dank.
Vielen lieben Dank, Gerti, für das wunderbare Gespräch und danke an euch fürs Zuhören. Das Stück Nachsagungen ist noch bis 11. Mai in Wien im Kosmos-Theater zu sehen. Das ist übrigens auch der Grund, warum diese Folge jetzt ein bisschen früher als geplant kommt, denn eigentlich wäre sie erst am 15. Mai gekommen, aber damit ihr diese Folge noch hört und euch dann das Stück noch anschauen könnt, also damit da noch Zeit ist dafür, kommt die Folge schon heute. Also bis 11. Mai könnt ihr euch Nachsagungen noch im Kosmos-Theater anschauen. Große Töchter könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt und auf großetöchter-podcast.at und auf Spotify und Apple Podcasts und in diversen anderen Apps kann man Große Töchter auch bewerten und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr dem Podcast 5 Sterne schenken würdet. Außerdem freue ich mich drüber, wenn ihr diese Folge teilt auf Social Media, wenn ihr Freundinnen und Freunden vom Podcast erzählt und wenn euch nicht gefällt, was ihr hört, dann teilt diese Folge doch mit jemandem, den ihr nicht mögt. Dann haben wir alle was davon. Große Töchter findet ihr auf Instagram, @großetöchterpod. Mich findet ihr auf Social Media überall als Frau Frasel, außer auf TikTok, weil das boykottiere ich aktuell noch. Und ja, wir hören einander wieder in 2 Wochen. Bis dahin, nicht kleinkriegen lassen.